Eine der besonders wertvollen Begabungen in diesem Leben ist die Gabe, etwas gut zu Ende zu bringen. Du kennst es sicherlich auch, da kommt dir eine Idee und du bist voller Motivation und Freude und Kraft dabei und du beginnst mit einem neuen Projekt, du willst eine Aufgabe übernehmen und du malst es dir vor, wie wunderbar das alles laufen wird. Und nach einem engagierten Beginn, da kommen dann die ersten Schwierigkeiten und irgendwie lässt auch so ein bisschen der Ansporn nach, es macht alles nicht mehr so viel Freude und du bringst es nicht zu Ende. Es bleibt einfach irgendwie so halb fertig. Ja, eine gute Idee, ja, eine gute Absicht, ein guter Anfang, aber ein unvollständiges Ende. Ein Haus, das einen guten Anfang hatte, ein gutes Fundament und solide Mauern, aber kein Dach, ist nicht von großem Nutzen. Ein halb fertig gemaltes Bild, ein halb fertig geschriebenes Buch, ein halb fertiges Essen, eine halbe Ausbildung, eine halb ausgefüllte Klausurprüfung, eine halb fertige Reparatur, die Beispiele sind grenzenlos. Wie wichtig es ist, etwas gut zu Ende zu bringen. Und ich möchte zugeben, ich ärgere mich manchmal über mich selbst, wenn ich merke, ich habe etwas angefangen, aber ich habe nicht geschafft, es zu einem guten Ende zu bringen, es gut abzuschließen. Und ich wünsche mir, in dieser Fähigkeit zu wachsen, in dieser Gabe und Tugend, etwas gut zu Ende zu bringen. Natürlich ist nicht jedes Vorhaben und nicht jede Aufgabe von gleicher Bedeutung. Ob ich nun ein Gesellschaftsspiel bis zum Ende bringe oder einen Film bis zum Ende anschaue, das ist ziemlich belanglos. Aber ob ich meine beruflichen oder familiären Pflichten zu einem guten Abschluss bringe, ist von großer Bedeutung. Und ob ich meine Lebenszeit hier auf dieser Erde zu einem guten Ende bringe, ist von entscheidender Bedeutung. Viel wichtiger ist die Weise, wie ich mein Leben abschließe, als die Weise, unter welchen Umständen ich geboren wurde. In den letzten Versen im ersten Buch Mose lesen wir von Josef. Wir lesen von seinen letzten Worten und von seinem Tod. Und mir scheint, Mose verdeutlicht uns hier in wenigen Worten, dass Josef sein Leben gut zu Ende gebracht hat. Lasst uns lesen 1. Mose Kapitel 50, die Verse 22 bis 26. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation, auch die Söhne Machias des Sohnes Manasses wurden auf die Knie Josefs geboren. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Gut zu Ende gebracht. Der erste Punkt, den wir betrachten wollen, ist ein gutes Ende durch geduldige Treue. Die vielleicht wichtigste Voraussetzung für ein gutes Ende sind Geduld und Treue. In so vielen Aufgaben und Bereichen unseres Lebens. Geduld bedeutet in diesem Zusammenhang, ich lasse mich nicht so schnell durch ausbleibende Belohnungen oder nicht erreichte Zwischenziele entmutigen. Und Treue heißt, ich gebe nicht auf durch Lustlosigkeit oder mangelnde Verantwortung. In unserem Bibeltext heißt es nun, und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Josef blieb in Ägypten Oder er blieb in Ägypten wohnen. Und das zeigt seine Geduld. Josef, wenn ihr euch erinnert, ist in Mesopotamien geboren, als sein Vater Jakob gerade bei seinem Schwiegervater Laban war. Und erst als Josef 6 Jahre alt war, da brach Jakob mit seiner Familie in Richtung Kanaan auf. Eine unbestimmte Zeit blieben sie allerdings noch in Sukkot, kurz vor der Grenze zu Kanaan, bevor sie dann endlich in das Land zogen, das Gott ihnen gewiesen hat. Doch Josef lebte nur wenige Jahre, irgendwas zwischen 7 bis 10 Jahren in Kanaan, denn schon mit 17 Jahren wurde er nach Ägypten verkauft von seinen Brüdern. 22 Jahre später, also mit 39 Jahren, sieht er seine Brüder wieder und kurz darauf kommt dann auch sein Vater mit der ganzen Familie nach Ägypten. Weitere 17 Jahre später, Josef ist mittlerweile 56, da stirbt sein Vater Jakob. Von dessen Tod lesen wir am Anfang dieses Kapitels. Und nachdem sie den Vater Jakob einbalsamiert haben, brachten sie ihn in das Grab von Abraham und Isaak in Kanaan, dem Land, das Gott den Nachkommen Abrahams versprochen hatte. Und bei diesem Anlass sieht Josef das versprochene Land Kanaan nach 39 Jahren für wenige Wochen wieder. Und dann kehren sie wieder zurück nach Ägypten. Und Josef bleibt in Ägypten, bis er mit 110 Jahren stirbt. Das bedeutet, er wohnte weitere 54 Jahre in Ägypten. Fast exakt die zweite Hälfte seines Lebens, ohne wieder nach Kanaan zurückzukehren. In diesem einen Satz, und Josef blieb in Ägypten, verbirgt sich, Josef blieb 54 Jahre in Ägypten. Dabei ist die Hungersnot vorbei. Die Familie hat diese schwere Katastrophe überlebt durch Gottes Gnade. Josef wusste, dass Ägypten nicht die bleibende Heimat für sie ist, sondern schon auf dem Sterbebett hat Jakob, der Vater, all seine Söhne gesegnet und ihnen geweissagt, was aus ihnen wird in dem Land, das Gott ihnen geben wird, in Kanaan. Und doch, Josef bleibt geduldig in Ägypten wohnen. Warum? Weil er dem Zeitplan Gottes vertraut. Nicht den eigenen kurzfristigen Wünschen. Nicht, weil er unbedingt selber etwas sehen wollte. Nein, er vertraut auf den Zeitplan Gottes. Er hätte doch sagen können, was gibt es für eine bessere Zeit, als wenn er als Herrscher über Ägypten mit Hilfe des ägyptischen Heeres die Kananäer vertreibt und die Söhne Israels dort das Land in Besitz nehmen können. Eine günstige Gelegenheit. Nicht nur die Sache mit der Hungersnot, sondern im Grunde können wir doch auch gleich die Sache mit Kanaan gleich mitführen. Aber nein, Josef ist nicht ungeduldig. Ein gutes Ende ist nicht überhastet. Im Deutschen sagt man, gut Ding will Weile haben. Und Josef ist treu. Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Das ist die zweite großartige Eigenschaft, die so wichtig ist, etwas gut zu Ende zu bringen. Direkt vor unserem Predigtext ging es um die Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern, die ihn damals so grausam als Sklaven nach Ägypten verkauft hatten. Sie hatten befürchtet, nun nach dem Tod von des Vaters Jakobs, könnte Josef seine Güte und seine Fürsorge aufgeben und sich doch noch an ihnen rächen. Aber er blieb in Ägypten und Mose fügt hier betont hinzu, er und das Haus seines Vaters. Das heißt, er zusammen mit seinen Brüdern und ihren Familien. Alle, die zu der Familie Jakobs gehörten. Josef sorgte dafür, dass auch seine Brüder und ihre Familien, die ganze Verwandtschaft weiterhin mit ihm in Ägypten wohnen konnten. Wie konnte Josef diese Treue 54 Jahre lang aufrechterhalten? Nun, seine Treue war nicht abhängig von kurzfristigen Begleitumständen, wie ein Trauerfall oder dergleichen. Das hatten die Brüder befürchtet. Es kommt hier ein Wendepunkt im Leben, ein schwieriges Ereignis und all seine Treue wird dahin sein. Aber nein, er bleibt treu. Er wusste, Gott hat geplant, das Haus Jakobs zu einem Volk zu machen in Ägypten. Und er wusste, zu diesem Zweck hat Gott ihn, Josef, als Sklaven nach Ägypten kommen lassen. Es war alles Teil seines Ratschlusses. Durch alle Not hindurch diente doch alles einem guten Zweck in dem souveränen Plan Gottes. Und diese Einsicht bewahrt Josef. Gott hat mich hier hingestellt. Ich diene in meinem Beruf und in meiner Sorge für meine Familie dem Auftrag und der Berufung Gottes. So entstand auch unser deutsches Wort Beruf, weil die Reformatoren betonten, da wo wir treu sind in den Verantwortungen und Pflichten unseres Lebens, da ist es ein Ruf von Gott, eine Berufung Gottes, mit der wir ihn ehren sollen. Und für Josef ist klar, ich kehre nicht davon ab, wenn Gott mich nicht abberuft. Mehr noch, es ist auch eine liebevolle Treue. Josef führte seinen Auftrag nicht nur irgendwie mechanisch, herzlos aus, er liebte seine Familie, trotz allem, was sie ihm angetan haben. Er sorgt für seine Familie in einer Treue der Liebe, nicht allein der Pflicht. Und durch diese Treue blieb das Haus Jakobs zusammen. Es blieb in Einheit und Gemeinschaft erhalten. Sie blieben zusammen wohnen. Oh, herrliche Treue. Und außerdem überlegt einmal, wie turbulent und aufregend und bewegt das Leben von Josef war. Von einem Drama zum nächsten, schon seit Kindheit an. Schon damals in Mesopotamien, wie sie flüchten mussten vor dem Großvater Laban. Und wie die Brüder dann schon ein ganzes Dorf niedergemetzelt hatten. Und was für ein bewegtes Leben bis hin zu dem Verkauf als Sklaven und dann ins Gefängnis. Und plötzlich stand er vor dem Pharao. Und wie wunderbar und mächtig hat sich Gott in seinem Leben erwiesen. Und dann fasst Mose die zweite Hälfte seines Lebens, 54 Jahre, in einem Satz zusammen. Und Josef blieb in Ägypten. Er und das Haus seines Vaters und Josef lebte 110 Jahre. Wie, das war's? Keine Abenteuer, keine Spannung, keine Aufregung, keine neuen Herausforderungen, keine riskanten Wendungen? Keine heldenhaften Taten. Und Josef blieb in Ägypten. Diese Ruhe findest du vielleicht langweilig, öde, uninteressant. Diese atemberaubenden Kapitel zuvor, die sind viel unterhaltsamer, viel voller spannenden Wendungen, voller Nervenkitzel. Aber wisst ihr was? Die zweite Hälfte des Lebens Josefs, diese ruhigen, stillen, scheinbar ereignisarmen 54 Jahre sind mindestens ein genauso großes Zeugnis wie seine 56 Jahre zuvor. Mindestens. Und wir verkennen das viel zu leicht. Diese Ruhe ist ein Qualitätssiegel seiner geduldigen Treue. Stellt euch vor, ihr kauft euch ein teures Elektrogerät. Zum Beispiel eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Nun, was ist das Merkmal höchster Qualität? Ach, lauter spannende Zusatzfunktionen. Mein Elektrogerät kann alles Mögliche. Ich kann damit ins Internet gehen oder sonst was. Oder ich habe einen farbigen Touch-Display und. Nee. Ein Qualitätsmerkmal ist, wenn du über viele Jahre kein Problem damit hast, sondern dieses Gerät einfach treu ihren Dienst tut. Darum erkenne den Wert von geduldiger Treue. Der Grund, warum Josef sein Leben so gut zu Ende bringt, ist, weil er trotz all der Aufregung in der ersten Hälfte seines Lebens die zweite Hälfte seines Lebens geduldige Treue bewahren kann. Und wenn wir Menschen erleben, dann kann es sein, dass ein kurzer Moment uns zum Staunen bringt. So ein Ereignis, eine Situation, eine kurze Phase, und wir denken, boah, was für eine Kraft er hat und was für einen Eifer und was für einen Mut in dieser Situation aufzustehen und was für ein mächtiges Auftreten dieser Mann hat. Bewundernswert. Und es gibt oft einzelne Ereignisse oder kurze Phasen, die machen Menschen zu Helden in unseren Augen. Aber das, was wirklich den Charakter eines Menschen zeigt, ist nicht ein kurzer Moment, sondern die Dauer, vor allem da, wo geduldige Treue gefragt ist. Dieser eine Vers: Und Josef blieb in Ägypten. Er zeigt, dass er nicht nur ein Glaubensheld war, sondern charakterstark. In den 54 Jahren beweist Josef, dass die Weisheit, die Treue, die Versöhnungsbereitschaft, die Gottesfurcht aus den Kapiteln zuvor beständig und charakteristisch sind. Nicht nur ein kurzes Leuchtfeuer. Nicht nur für einen kurzen Moment. Die Fähigkeit, dein Leben zu einem guten Ende zu führen, hängt nicht so sehr von großen Taten und spektakulären Ereignissen ab, sondern von deiner Geduld und Treue vor dem Angesicht Gottes. Und ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir erkennen, was für ein hoher Wert das hat. Außerdem, verdirb dein Lebenszeugnis nicht durch stolze Ungeduld und lieblose Untreue. Das ist die Kehrseite. Und es ist so betrübend. Aber allein in der Kirchengeschichte gibt es viele Männer, die haben mit enormer Kraft und mit Verstand und vielen außergewöhnlichen Gaben große und gute Aufgaben vorangetrieben. Wo man denkt, boah, Gott hat sie gebraucht. Und wir profitieren davon und sind zu Recht dankbar. Aber man wünschte fast, sie wären früher gestorben. Denn in ihrem Alter zeigte sich all die Schwäche ihres Charakters. Und so ruinierten ihr eigenes Zeugnis. Doch heute, wie schwer ist es für manche, die lange im Mittelpunkt standen, von denen so viel abhing, in eine zweite Lebensphase zu treten. Und einfach geduldige Treue zu beweisen. Wo es nicht mehr mit der gleichen Kraft und Dynamik und Abwechslung einhergeht. Oh, es ist eine besondere Gnade, das Lebenswerk zu einem guten Ende zu bringen. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Ich fürchte mich vor diesen Versuchungen. Und dann, ahme bewährte Treue nach. In Hebräer 11 ist es so faszinierend. Welchen Beispiel für den Glauben der Autor von dem Hebräerbrief bei Jakob und Josef wählt. In Hebräer 11, ab Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Was? Wir sind durchgegangen. Was hatten Jakob und Josef für spektakuläre Lebensereignisse? Jakob hat mit dem Engel Gottes gerungen. Josef wurde als Sklave verkauft. Er hat seinen Brüdern vergeben. Aber sowohl Jakob als auch Josef hatten trotz all ihres aufregenden Lebens, voller großer Glaubenstaten, Sie hatten etwas gemeinsam, was der Hebräerbrief hier herausstellt. Er wählt bei beiden ihre Worte auf dem Sterbebett. Nun, warum macht er das? Nicht, weil dies ihre größten Handlungen waren, aber diese Worte und Taten auf dem Sterbebett bezeugten am deutlichsten ihren Glauben im ganzen Leben. Und sie zeugten einen Glauben, der anhielt bis ans Ende. Darum heißt es in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Schaut den Ausgang ihres Wandels an. Wie bringen sie das zu Ende, was sie angefangen haben? Der Ausgang des Wandels, das Ende des Lebens, zeigt oft, wie vorbildlich der Glaube und wie gefestigt der Charakter wirklich war. Besonders bei den geistlichen Leitern, schaut nicht nur auf die großen Reden, schaut auf die Treue und die Geduld im Wandel. Und zweitens, ein gutes Ende durch weise Wahl der Aufgaben. Es gibt noch eine einzige Sache, die Mose über das Leben während dieser 54 Jahre in Ägypten erwähnt. In Vers 23, und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation, auch die Söhne Machirs des Sohnes Manasses wurden auf die Knie Josefs geboren. Zunächst ist dies eine weitere Art zu beschreiben, dass Josef alt wurde. Und es gehörte zur Würde eines Mannes, zu einer bestimmten Ehre, sogar die dritte oder vierte Generation zu sehen. Es zeigte, oh, Gott hat ihn gesegnet mit Nachkommen. Mit den Söhnen der dritten Generation sind hier vermutlich seine Ururenkel gemeint. Doch es geht nicht nur darum, wie lange Josef lebte, so dass er sich Ururopa nennen konnte. Seit Josef 30 Jahre alt ist, herrscht er als Vizeregent über Ägypten. Insgesamt 80 Jahre, wenn er bis zu seinem Tod in dieser Stellung blieb. Er war mit Sicherheit einer der reichsten Männer Ägyptens, vielleicht sogar der reichsten Männer der Welt zur damaligen Zeit. Aber wozu nutzt er seine Zeit und seine Mittel? Zur Selbstverwirklichung? Will er sich ein Denkmal errichten durch prächtige Bauwerke wie so viele Machthaber zu seiner Zeit? Manche Männer kommen im Alter auf die Idee, mal alles hinter sich zu lassen und die wollen neue Abenteuer erleben und, weiß nicht, kaufen sich ein Motorrad und touren umher oder geben ihr Erspartes aus, um einmal um die Welt zu fliegen und sehen, ich habe noch so einen Hunger, ich habe noch so eine Sehnsucht, ich will irgendwie noch Abenteuer erleben, ich will kein langweiliges Leben haben. Josef bringt sein Leben zu einem guten Ende, weil er sich weise die Aufgaben und Projekte aussucht, die einen bleibenden Wert haben. Er investiert sich in die nachkommende Generation. Er sieht nicht nur seine Urenkel und Ururenkel, nein, er kennt sie, er erlebt sie, er setzt sich für sie ein. Nicht bloß irgendwie so ein Vermerk in seinem Testament, ja, wenn ich einmal sterbe, sollen meine Ururenkel meine schnellen Sportpferdewagen bekommen oder so. Nein, er sieht seine Urenkel und seine Ururenkel, indem er sie lebendig oder wie man sagt, mit warmer Hand beschenkt und begleitet. Seine Ururenkel aus Ephraims Linie und seine Urenkel aus Manasses Linie, das heißt hier, sie wurden auf die Knie Josefs geboren. Das klingt für uns heute merkwürdig, aber es ist die damalige Bezeichnung für eine formale Adoption. Die Babys wurden Josef auf den Schoß gelegt, um sozusagen bildlich anzudeuten, sie gelten jetzt, als wären sie aus deinen eigenen Lenden hervorgekommen. Das gleiche hat auch Jakob mit Ephraim und Manasse getan, den Söhnen Josefs, damit sie direkt zu den 12 Stämmen Israels zählen. Und was auch immer diese Adoption der Urenkel und Ururenkel hier bedeutet, auf jeden Fall zeigt es, Josef übernimmt hier aktiv und bewusst Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Es entgeht ihm nicht, was hier geschieht, sondern er investiert sich in ihr Leben. Er gehört nicht zu den Großeltern, die Spaß daran haben, die Enkelkinder zu verziehen, indem sie ihnen alles erlauben, was die Eltern verbieten, damit sie schön dastehen, weil sie ja keine Verantwortung mehr haben. Nein, Josef macht es sich zur Aufgabe, seine Erfahrungen, seine Mittel und seine Kraft dafür einzubringen, nachfolgende Generationen zu lehren und zu fördern und zu prägen mit all dem, was der Herr ihm gegeben hat. Neben Josefs Söhnen Ephraim und Manasse wird hier noch ein Enkel namentlich genannt, Machir. Und dessen Söhne, die Söhne Machirs, wurden von Josef eben auch adoptiert. Der Name Machir bedeutet der Verkaufte oder er wurde verkauft. Ein schöner Name, nicht wahr? Machir. Nun, warum erwähnt Mose diesen Namen in diesem Zusammenhang überhaupt? Nun, die Machiriter wurden später eine einflussreiche Sippe. Einer der Söhne Machirs ist Gilead. Nach dem wurde ein ganzes Gebiet dann in Israel genannt. Doch ich glaube, Machir wird hier erwähnt, um Machir mit Josef zu verbinden. Manasse nannte seinen Sohn, der verkauft wurde. Und das hatte etwas mit Josef zu tun, um seinen Vater Josef zu ehren. Beziehungsweise zu zeigen, mein Sohn soll diese Größe, diese Treue, diesen Beistand Gottes, diesen segensreichen Einfluss beweisen, wie Josef, der verkauft wurde, es getan hat. Josef ist nicht ein Vorbild durch seine hohe Position als Herrscher in Ägypten. Oh, ich will, dass mein Sohn mal so reich wird wie Josef. Oder durch sein gesellschaftliches Ansehen. Sondern wie der verkauft wurde. Durch sein Beispiel, das er gibt als der von seinen Brüdern verkauft wurde und doch zum Retter seiner Brüder und der ganzen Familie wurde. Der verkauft wurde. Der Name kann uns also darauf hinweisen, dass Josef sich nicht nur für seine Nachkommen einsetzte, sondern auch mit seiner ganzen Person ein Vorbild für guten Charakter wurde, dem es nachzuahmen lohnt. Und das ist vielleicht die segensreichste Weise, wie sich Eltern und Großeltern für ihre Nachkommen einsetzen können. Zeig ihnen, wie der Glaube den Charakter formt bis zu einem guten Ende. Und wähle dir wenige Dinge, in die du dich aber mit ganzer Kraft und mit Herzblut einbringen kannst, sodass du sie zu einem guten Ende führst. Verliere dich nicht in einer Menge von Aufgaben und Dingen, sodass du vieles anfängst, aber kaum etwas zu einem Ende bringst. Wähle dafür etwas, was sich lohnt. Nicht nur kurzfristig zur Unterhaltung, sondern etwas, was bleibende Bedeutung hat, was anhaltenden Wert hat. Investiere dich in Seelen. Investiere dich in Leben. Wie viele klagen auf ihrem Totenbett? Hätte ich doch meine Prioritäten anders gesetzt. Hätte ich meine Zeit besser genutzt, um die Menschen, die ich liebe, zu begleiten, statt nur dem Geld hinterherzujagen. Wie viele spüren diese Last vergebener Zeit, vergebener Kraft und gebliebener Einsamkeit? Bei alledem achte auf dein Verhalten im Leben. Gebrauche nicht nur Zeit und Geld oder Einfluss, sondern achte auf deinen Umgang. Du kannst die besten Ziele haben, aber mit einem schlechten Vorbild, durch Bitterkeit, Jähzorn, Egoismus, Neid, Habsucht, Lästerei, Unversöhnlichkeit und so weiter, kannst du mehr Schaden anrichten als Gutes fördern, auch in den nächsten Generationen. Wie leicht ziehen sich solche Charakterschwächen durch ganze Familien hindurch. Und wie segensreich kann ein Vorbild sein, das so ganz anders ist. Nicht für einen Augenblick, sondern bis zum Ende. Wähle deine Aufgabenweise und achte auf dein Vorbild, um deine Lebensaufgabe zu einem guten Ende zu bringen. Und drittens und letztens, ein gutes Ende durch zuversichtliche Überantwortung. Neben der treuen Haltung und der weisen Wahl der Aufgaben ist aber dies von größter Bedeutung, um zu einem guten Ende zu bringen. Habe Vertrauen, habe Mut, anderen das zu überantworten, was du selbst nicht zu einem guten Ende bringen kannst. Und das fällt uns Menschen manchmal nicht leicht. Es stellt sich gegen unseren Stolz. Aber du kannst und musst nicht alles selbst zu Ende bringen. Und dazu gehört Demut. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, also wenn etwas gut werden soll, dann muss ich es schon selbst machen. Dann stell dir vor, ein Staffelläufer rennt seine Runde. Aber anstatt seinem Kollegen die Staffel zu übergeben, sagt er im Vorbeilaufen, ach, ich bringe das eben selber zu Ende. Er wird disqualifiziert. Und wahrscheinlich wird ihm auch die Kraft fehlen, mit gleichem Elan zu Ende zu laufen. Etwas gut zu Ende zu bringen, bedeutet eben auch zu verstehen, was genau der Teil ist, den wir tun können und sollen. Aber eben nicht die Aufgabe eines anderen zu besetzen oder uns an etwas zu klammern, was wir nicht erfüllen können. Josef war durch Gottes Vorsehung zum Herrscher über Ägypten geworden und in seiner Position konnte er seine Familie zu sich rufen und sie versorgen in einer Zeit der Hungersnot. Und direkt im Vers vor unserem Predigtext verspricht er seinen Brüdern, auch weiterhin für sie zu sorgen in Ägypten. Josef war der Grund, warum sie überlebt haben. Hebräische Hirten waren in Ägypten nicht besonders anerkannt. Aber durch Josef genossen sie große Gunst und Privilegien und Schutz. Die Söhne Israels wussten, uns geht es hier so gut wegen Josef. Doch nun ruft Josef seine Brüder zusammen, wahrscheinlich meint es hier nicht unbedingt seine älteren Geschwister, die demnach alle länger gelebt hätten als er, sondern Brüder im Sinne von Verwandten, zum Beispiel seine Neffen. Er ruft sie zusammen, seine Familie, und er sagt, ich sterbe nun. Ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Ich sterbe nun. Ich kann diese Rolle nicht weiter ausführen, die ich bis zu diesem Tag inne hatte. Ich komme mit meinem Teil zum Ende. Aber wie kann es denn dann ein gutes Ende sein, wenn die Zukunft unsicher ist und das Volk Israel noch nicht in Kanaan zurück ist, sondern in Ägypten? Wie kann das denn jetzt zu einem guten Ende kommen, wenn der, von dem doch alles abhängig war, stirbt? Aber Josef erklärt bewusst, ich sterbe. Meine Aufgabe ist zu Ende. Aber denk daran, Gott ist der eigentliche Retter, nicht ich. Gott ist es, der mich nur gebraucht hat für diese Zeit. Aber nicht ich bin euer Retter. Gott ist es. Er hat mich gebraucht, euch am Leben zu erhalten, und er ist es, der auch in Zukunft weiter sich um euch kümmern wird. Josef gibt hier die Staffel nicht an Gott weiter und sagt, okay, ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran. Sondern er erinnert daran, dass Gott das ganze Rennen bestimmt. Von Anfang bis Ende. Und er hat auch seine Mittel für die nächsten Etappen, so wie es dann später auch mit Mose und Josua der Fall sein wird. Aber Gott ist es, der alles kontrolliert. Er ist es, der das Volk Israel am Leben erhält. Josef bringt seine Verantwortung zu einem guten Ende, weil er weiß, ich habe getan, wozu der Herr mich beauftragt hat. Und dieser Auftrag ist nun zu Ende. Und ich erinnere meine Familie daran, denk daran, Gott ist es, der alles Gute wirkt hier. 80 Jahre hat er in Ägypten als Herrscher gedient. 71 Jahre davon hat er für seine Verwandtschaft gesorgt. 71 Jahre. Er war ein Retter. Aber als er sagt, ich sterbe nun, da gibt er keinen Raum zur Verzweiflung. Nein, er ist nicht der Retter, ohne den alles zusammenbricht. Er erinnert seine Familie daran, dass Gott der wahre Retter ist. Und er wird sie heimsuchen. Heimsuchen bedeutet, sich kümmern, sich mit ihnen befassen. Er wird sie besuchen und für die nächste Etappe, für die nächsten Schritte ausrüsten. Gott wird euch heimsuchen. Das kann zur Strafe gemeint sein. In manchen Stellen kommt es hier vor als ein Heimsuchen der Strafe. Aber hier ist es zum Segen und zur Rettung. Gott ist und bleibt euch nahe. Er achtet auf euch. Und er hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, euch zu einem guten Ende zu führen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Gott wird sein Versprechen zu einem guten Ende führen. Dessen ist sich Josef völlig gewiss. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Er erinnert an die Gewissheit des Wortes Gottes. Wörtlich heißt es, Gott wird euch heimsuchend heimsuchen. Das ist die hebräische Art, um zu betonen, Gott wird sich ganz gewiss, ganz sicher um euch kümmern. Das ist das nicht schön, diese Demut? Ich kann meinen Teil hier zu Ende bringen und gleichzeitig darauf hinweisen, Gott ist ja nicht zu Ende. Gott führt zu einem guten Ende das, was ich nicht tun kann. Das, was niemals meine Aufgabe war. Schaut nicht auf mich. Schaut auf den Herrn. Was das Ende angeht, das ihr erhofft, das ihr ersehnt. Und er bemerkt, dass Gott dieses Land den Glaubensvätern und ihren Nachkommen zugeschworen hat. Er hat es nicht nur versprochen, sondern sogar mit einem Schwur bestätigt. Er hat es zugeschworen. Gottes Wort ist gewiss. Vertraut auf Gott. Vertraut auf die erste Ursache, nicht nur auf die menschlichen Mittel und Werkzeuge, die Gott gebraucht. Vertraut darauf, was Gott zusagt. Das erfüllt er ganz gewiss. Was Gott anfängt, bringt er immer zu einem guten Ende. Immer. Was für ein Segen. Wie Josef hier bei all den großen Dingen, die er für seine Familie tun konnte, doch alle Ehre dem Herrn gibt und zuversichtlich die Erfüllung der Verheißung und das Wohl und Leben des Volkes ganz dem Herrn überantwortet. Er weiß, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann das mit großer Zuversicht und Hoffnung ganz dem Herrn überantworten. Aber nicht nur die Belange des Volkes, sondern auch, was ihn selbst betrifft, vertraut er sich anderen an. Vers 25, und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Josef wird 110 Jahre alt. Archäologen haben bemerkenswert viele ägyptische Schriften gefunden, die erklären, dass 110 Jahre für die Ägypter das ideale Lebensalter darstellte. 110 Jahre, das war für sie das absolute Optimum. Und nur ganz, ganz wenige in der ägyptischen Geschichte, die genau diese Jahreszahl erreicht haben. Nun, was auch immer das genau für die Ägypter bedeutete, doch nicht die Anzahl der Jahre war das gute Ende, sondern der Glaube Joses machte sein Ende gut. Überantworte schon heute dein Leben ganz dem Herrn. Überantworte ihm deine Schuld, deine Sünden, dein Versagen. All die Dinge, die du begonnen hast und konntest sie nicht zu Ende führen. All dein Scheitern, all deinen Mangel, all deine Schwachheit. Überantworte ihm dein Leben. Du wirst es in deiner eigenen Kraft niemals, nie und nimmer gut zu Ende bringen. Ohne den Herrn. Ohne den Glauben an Jesus Christus. Denke nicht, ich will noch etwas mehr versuchen, ein guter und gerechter Mensch zu sein. Ich will noch ein bisschen mehr Gutes tun und mich investieren und was zusammensparen, um irgendwie gemeinnützige Projekte zu fördern. Und dann bin ich vielleicht auf einer Stufe, dann kann ich Christ werden, dann komme ich in den Himmel. Josef vertraut seinen Leib und seine Seele ganz Gott an im Tod. Das zeigt er durch seinen Wunsch, in Kanaan begraben zu werden. Und zwar dann, wenn der Herr sein Wort erfüllen wird. Wenn er sein Wort erfüllen wird und das ganze Volk Israel aus Ägypten nach Kanaan ziehen wird. In Hebräer 11 bestätigt der Autor, dass die Väter im Glauben starben, weil sie in der Verheißung Kanaans eine Zusage des noch besseren himmlischen Landes erkannten. Josef lebte nur sehr wenige Jahre in Kanaan, dafür aber 93 Jahre in Ägypten. Doch seine Heimat war immer das Land, das Gott versprochen hat. Seine Hoffnung war in Ewigkeit da zu leben, wo Gott wohnt, wo er Gemeinschaft mit seinem Volk hat. Das ist das gute Ende, das er sich ersehnt. Nicht eine große ägyptische Statue, nicht große Chroniken oder ein kostbares Grab voller Gold und Schätze. Er sehnte sich danach, da zu sein, wo der Herr ist. Und in seinem Tod, in seinen letzten Worten, bezeugt er seinen Glauben, dass er mit Leib und Seele sich ganz dem Herrn anvertraut. In dem schönen Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, da heißt es in der letzten Strophe, erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken. Da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Du hast dein Leben zu einem guten Ende gebracht, wenn du in Glauben an den Rettergott Jesus Christus sterben kannst, der als einzig vollkommener Retter für Sünder starb und mit seinem sündlosen Leben das gerechte Zorngericht Gottes über Sünder ertrug und bezahlte. So brachte sogar der Dieb am Kreuz neben Jesus sein so ungerechtes und sündhaftes und verkommenes Leben zu einem guten Ende. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was auch immer du in deinem Leben anfängst, was auch immer du dir für Aufgaben vornimmst, sorge dafür, dass du den Glauben nicht aufschiebst. Und vielleicht denkst du auch, ich habe schon angefangen. Ich besuche den Gottesdienst. Ich lese manchmal in der Bibel. Ich habe angefangen zu beten. Das wird fürs Erste reichen. Nein, das tut es nicht. Du weißt nicht, wann der Tag ist, an dem der Herr dein Leben zu Ende bringt. Und darum sorge dafür, dass du mit dem Glauben, mit der Sache, mit Jesus, mit dem Verständnis des Evangeliums, dass du nicht anfängst und bei der Hälfte stehen bleibst und sagst, das genügt erstmal. Bring es zu einem guten Ende, damit dein Leben zu einem guten Ende gebracht wird. Überantworte dein Leben dem Herrn Jesus. Bringe dein Leben nicht in Selbstgerechtigkeit und eigener Kraft zum Ende. Nur Jesus kann es zu einem guten Ende führen. Nur er. Egal wie viele Dinge du vielleicht geschafft hast, wie sehr die Menschen dich loben für Projekte, die du zu Ende gebracht hast. Aber dein Leben ist verloren ohne Christus. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Es gibt kein gutes Ende, außer ein Ende im Glauben an Christus. Und Josef, er bezeugt Glauben. Glauben an Gott. Glauben an das Wort Gottes. Glauben an seine Rettung, die schattenhaft dargestellt wird in diesem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, hinein in das Land der Verheißung. Doch Josef überantwortete sich auch seinen Nachkommen, indem er sie schwören ließ, seinen Leichnam aufzubewahren und zu der Zeit, wo Gott sein Wort an ihnen erfüllt, mit nach Kanaan zu nehmen. Und wir lesen hier, sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Dieser Sarg, er wurde nicht begraben, bis sie in das Land Kanaan kamen. Darum war dieser Sarg mit dem einbalsamierten Josef für alle Generationen bis zur Erfüllung der Verheißung ein Zeugnis und eine Erinnerung des Glaubens. Ja, wenn man so will, diente Josef seiner Familie mit seinem Zeugnis im Sarg sogar noch über sein Ende hinaus, über seinen Tod hinaus. Und als sie dann einige Generationen später unter Mose auszogen, dann nahmen sie den Sarg Josefs mit. Das Wort für Sarg ist hier eigentlich Kasten oder Behälter. Und es ist das gleiche Wort, was gebraucht wird für den Kasten des Bundes, die Bundeslade, in der die Tafeln der 10 Gebote gelegt wurden. Es gibt noch andere hebräische Wörter, die nur einen Sarg meinen, aber hier schreibt Mose von einem Kasten, von einer Lade. Und in der späteren jüdischen Tradition, da ist das aufgefallen, haben gesagt, das ist ja merkwürdig, warum wird die Lade des Bundes, dieser Kasten des Bundes, Kasten genannt und auch dieser Kasten, in dem die Gebeine von Josef gelegt wurden. Während der ganzen Zeit in der Wüste trug Israel also zwei Kästen mit sich. Das eine, ein Sarg mit den Gebeinen des toten Josef. Die andere, eine Lade mit dem Bund des lebendigen Gottes und den Gesetzestafeln darin. Und die jüdischen Ausleger, sie sagten, die Israeliten, sie werden sich gewundert haben und sie haben sicherlich gefragt, wie kommt die Lade des Toten neben die Lade des Lebendigen? Und sie sagten, die Antwort muss wohl lauten, der Tote, der in dem einen eingeschlossen ist, erfüllt die Gebote, die in dem anderen eingeschlossen sind. In jüdischer Tradition gilt Josef fast als ein vollkommener Mensch, als jemand, der das ganze Gesetz gehalten hat. Doch sein Tod ist nur ein Zeugnis auf den, der tatsächlich in seinem Tod die Forderungen des Gesetzes für sein Volk vollkommen bezahlt hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und allein durch seinen Tod können wir hinausziehen aus der Sklaverei der Sünde, weil er mit seinem Leben und seinem Tod alles erfüllt hat, was das Gesetz verlangt. Und die Strafe für unsere Schuld, für all unsere Übertretungen als unser Stellvertreter, als unser Retter erfüllt hat. Josef weist mit seinen letzten Worten, mit seiner Hoffnung und mit seinem Sarg darauf hin, dass er sich und sein Volk ganz dem Herrn anvertraut und der treu sein Wort erfüllt, der ganz gewiss sein Wort erfüllt. Vertraue dich im Glauben ganz dem Herrn Jesus Christus an. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Um diese Predigtserie durch das erste Buch Mose auch zu einem guten Ende zu bringen, plane ich noch einen zusammenfassenden Abschluss zum ganzen Buch zu halten, wenn der Herr es erlaubt. Aber wichtiger als diese Predigtserie ist die Frage, wie du dein Leben, deine Verantwortung, die der Herr dir in dieser Lebenszeit gegeben hat, wie du es zu Ende bringst. Ob du es zu einem guten Ende bringst. Achte auf deinen Charakter. Wähle deine Lebensaufgaben weise und vertraue im Leben und im Sterben dich ganz dem Herrn Jesus Christus an, der allen zu dem ewig guten Ziel führen kann, der allein zu dem ewig guten Ziel führen kann. Ein Ziel, das gerade darum so gut ist, weil es kein Ende hat, sondern ewige Freude in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dazu segne uns Gott. Amen.